Science und so. Wissenschaft küsst Kultur. Der Podcast. Unterstützt von der Hochschule Fulda. Mit Shaggy Schwarz und Professor Dr. Sascha Skorupka.
Hallo ChatGPT, kannst du uns bitte die Begrüßung vorlesen, vorsprechen? Und zwar für unseren Podcast Seins und so, Wissenschaft küsst Kultur. Ich bin der Künstler Shaggy Schwarz und mein Kollege ist Professor Dr. Sascha Skorupka. Unser Thema ist heute KI. Du müsstest es bitte vorlesen.
Sehr gern. Hier ist die Begrüßung. Herzlich willkommen zu Seins und so, Wissenschaft küsst Kultur. Ich bin der Künstler Shaggy Schwarz und an meiner Seite ist der Wissenschaftler Professor Dr. Sascha Skorupka. Unser Thema heute ist künstliche Intelligenz. Schön, dass ihr dabei seid. Wenn du noch etwas anfassen möchtest, sag einfach Bescheid.
Nö, das hat schon fast ganz gut gepasst. Sascha Skorupka sitzt heute vor mir und du bist nicht der Künstler, ich bin der Künstler Shaggy Schwarz. Und das war ChatGPT. Heute begrüßt ihr zur aktuellen Folge Wissenschaft küsst Kultur. Wie war das für dich, Sascha, mal von jemand anderem vorgestellt zu werden? Sascha.
Ja.
Oder Sascha in dem Fall.
Super, ja. Schöne Stimme, die kannte ich jetzt noch gar nicht von ChatGPT. Ich nutze
meine Lieblingsstimme, ja.
Ach, das ist deine. Ja, man kann die ja sogar auswählen. Das Verblüffende finde ich immer wieder ist, wie natürlich das schon klingt. Ja, das klingt ja wirklich so wie, ja, jemand, der jetzt aus dem Telefon raus, also mit dem du telefonierst oder so, spricht und ja auch von dem Atemgeräusch her schon sehr menschenähnlich ist. Verblüffend.
Gibt so viele, wir haben jetzt ChatGPT benutzt, gibt es natürlich noch andere gute Tools, die man auch im nutzen kann. Gut, ist die andere Frage. Ja, wahrscheinlich schon. Wir reden heute über KI.
Genau. Und ChatGPT ist, glaube ich, das bekannteste von allen, weil die 1900.
Also, so lange ist es schon her.
Nee, eben nicht. 2023 im November. Ich kann mich noch sehr gut dran erinnern. Oder war es 22? Ha, ich kann mich sehr gut dran erinnern. Es war im November, das weiß ich. 22 oder 23. Ja. Also es ist nicht lange her. 22 war es. Ist ChatGPT für die Bevölkerung freigeschaltet worden, für die Öffentlichkeit. Und das war ja wirklich eine, ja, was sagt man dann immer, eine Zäsur. Eine Zäsur in dem Sinne, als dass plötzlich künstliche Intelligenz für alle Menschen nutzbar und erlebbar war. Die war ja auch schon vorher im Einsatz. Aber auf diese Art und Weise, dass sie eben einfach so benutzt werden konnte. Damals konnte man noch nicht das mit der Sprachausgabe machen. Die aktuelle Version kann das. Das ist halt etwas völlig Neues gewesen und etwas völlig Beeindruckendes.
Nutzt du sehr viel sowas wie ChatGPT, Copilot, was es da alles gibt, Apple AI?
Also bewusst nutze ich das immer mehr. Unwissend oder unbewusst nutzen wir das ja alle. Tools der künstlichen Intelligenz oder Anwendungen der künstlichen Intelligenz gibt es ja schon seit vielen Jahren. Also zum Beispiel nutzt Apple für die Foto-App, für die Kamera-App, ja schon seit vielen, vielen Jahren künstliche Intelligenz, um die Bilder so zu machen, dass sie so gut aussehen. Die haben das nur nie so deutlich kommuniziert, das ist jetzt künstliche Intelligenz. Sie haben das zwar immer schon so ein bisschen gesagt, aber es war nie dieses Offensichtliche, was sich Menschen so unter künstlicher Intelligenz vorstellen. Also, dass da irgendwie so ein Ding sitzt, so eine Maschine, die da mit einem redet oder so. Das sind ja viele Vorstellungen. Das sind ja die Vorstellungen, die viele Menschen haben, geprägt durch Film und Fernsehen, wie es so schön heißt. Aber die, sag ich mal, die Technologie, die dahinter steckt, die nutzen wir ja schon lange. Ja. Und seit ChatGPT frei nutzbar ist, nutze ich das auch immer mehr und ich bin immer wieder verblüfft, was das kann. Immer wieder neu.
Und wie schnell es auch lernt.
Und wie schnell es auch lernt, genau. Und was ich jetzt seit etwas über einem Jahr mache, ist, das auch aktiv in der Lehre einzusetzen.
Lass uns mal ganz vorne anfangen, künstliche Intelligenz, KI oder AI, wie es ja auch heißt. Oder
Artificial Intelligence, ja.
Genau. Oder wie es die Bildungsministerin, ich glaube, die Position ist nicht ganz so gegeben, so ähnlich, sowas wie Bildungsministerin der Vereinigten Staaten. Linda McMahon hat in ihrer Rede, da ging es ja um künstliche Intelligenz, vor ein paar Wochen ist es her, da hat sie eine Rede gehalten und sie hat es schön abgelesen und sagte immer bei AI, sagte sie A1. Vielleicht hätte das die künstliche Intelligenz besser gemacht. Erklär mal ganz kurz, was es genau ist.
A1. Es gibt ja diesen schönen Spruch, was soll ich mit künstlicher Intelligenz? Mir würde ja natürliche schon weiterhelfen. Aber da sind wir auch genau schon beim Thema. Künstliche Intelligenz ist der Versuch oder die Technologie oder das Bestreben, wie auch immer, die menschliche Intelligenz so gut wie möglich nachzuahmen oder ganz allgemein Intelligenz so gut wie möglich nachzuahmen, um Maschinen in die Lage zu versetzen, Probleme zu lösen oder Herausforderungen zu bewältigen, die Menschen zum Beispiel völlig einfach bewältigen können. Und das ist eine Entwicklung, die seit den 40er, 50er Jahren, ist im Grunde genommen, seit man wirklich angefangen hat, Computer zu bauen, umzusetzen, war die Frage im Raum, was können diese Maschinen, wie weit können sie gehen, können sie irgendwann das menschliche Denken ergänzen, tun sie es ja sowieso, können sie es auch ersetzen. Und was man eben ganz schön gesehen hat, so diese Frage, wie weit ist die künstliche Intelligenz jetzt? Ein ganz wichtiger Test, der damals aufgekommen ist, auch schon in den 40er Jahren, ist der sogenannte Turing-Test von Alan Turing. Alan Turing war ein britischer Mathematiker und heute würde man sagen auch Informatiker, das gab es damals so noch nicht, das waren halt Mathematiker, der vor allen Dingen dadurch dann später bekannt geworden ist, dass er den Code der deutschen Enigma geknackt hat und er hat dafür so eine Art Computer gebaut, also das ist nicht so ein Computer, wie wir das heute verstehen, so eine Art Computer, mit dem er dann den Code von der Enigma knacken konnte. Gibt einige sehr schöne Filme darüber, auch einige sehr schöne Bücher zu dem Thema, sowohl auf der Sachbuchebene als auch auf der Romanebene. Und ganz tragische Person, der war homosexuell, damals gab es noch die homosexuellen Gesetze und er hat sich dann suizidiert. Ist aber eine andere Geschichte. Deswegen ist er leider nicht sehr alt geworden. Und der hat damals, als das mit der Computerei losging, ganz viele Beiträge geliefert, unter anderem den Beitrag des Turing-Tests. Und der Turing-Test ist ein Test, der sozusagen einer künstlichen Intelligenz bescheinigt, dass sie menschenähnlich ist. Und das Setting ist folgendermaßen. Man hat einen Aufbau mit einem Menschen, der Fragen stellt, über einen Chat. Heute würde man sagen über einen Chat. Damals war es Fernschreiber. Heute würde man Chat sagen. Da werden also Sätze eingetippt und die Gegenseite antwortet. Und eventuell ist eine Gegenseite ein Computer und eine Gegenseite ist definitiv ein Mensch. Also es nehmen mindestens zwei, sagen wir mal Personen daran teil. Und wenn jetzt der Fragesteller nicht unterscheiden kann, welche von diesen beiden, ich nenne es jetzt mal Personen, weil es einfacher ist, ein Mensch oder ein Computer ist, also wenn der Computer nicht eindeutig ermittelt werden kann durch dieses Gespräch, dann gilt der Turing-Test als bestanden. Und das war lange, lange, lange Zeit so ein ganz wichtiges Kriterium, um zu sagen, wie weit sind wir eigentlich mit der künstlichen Intelligenz. Ja. Und heute kann man sagen, ChatGPT-4 hat diesen Test bestanden. Ja. Und du hast, ich weiß jetzt nicht, welche Version du benutzt hast, wahrscheinlich 5. Man hat ja jetzt gehört, mal abgesehen davon, dass mein Name falsch ausgesprochen worden ist, warum auch immer,
vielleicht habe ich ihn falsch vorher eingegeben. Das kann natürlich sein.
Kann sein. Aber jetzt von der Art und Weise, wie die Stimme gesprochen hat, das Atmen wurde simuliert und es gab Betonung und so. Das war ja alles andere als monoton und Maschinensprache, sondern es klang ja sehr natürlich. Kann man das von einem Menschen nicht mehr unterscheiden? Wenn man jetzt so ein Setting macht, und das wurde ja auch schon ausprobiert mit ChatGPT-4 und Menschen, dann ist es eben so, man kann die Antworten von ChatGPT-4, vor allen Dingen als Chat, jetzt bei Stimme mag man vielleicht, gibt es vielleicht Dinge, wo man sagt, na, es hört sich noch so ein bisschen wie Maschine an, aber beim Chatten kannst du es nicht mehr unterscheiden.
Ja, also es hört sich noch vielleicht nicht 100% wie Stimme an. Es wird ja auch eine Frage von Zeit sein, bis man es 100% nicht mehr unterscheiden kann.
Als ich das letzte Mal die Stimme probiert habe, das ist ja auch schon wieder einige Monate her, klang das noch nicht so gut. Ja. Also das entwickelt sich ja, man muss wirklich sagen, stündlich weiter. Die Fähigkeiten der KI-Systeme, die wir jetzt haben.
Eigenschaften von Intelligenz, vielleicht nochmal kurz, bevor wir dann ins Künstlerische übergehen, natürlich Umgebungsdaten wahrzunehmen, zu reagieren auf Gegebenheiten, Informationen aufzunehmen, zu verarbeiten,
lernen zu können, Erfahrungen zu sammeln.
Sprache zu verstehen, genau. Zu übersetzen, zu erzeugen.
Allgemeine Mustererkennung.
Ja, Probleme zu lösen.
Ja.
Auch das, KI in der Therapieform, vielleicht auch da, vielleicht gleich können wir noch drüber reden, also auch autonome Entscheidungen treffen, all solche Dinge. Kann die KI mittlerweile, was sind die Pros, was sind die Kontras?
Die Auflistung, was alles Intelligenz ist, es ist gar nicht so einfach zu definieren, was Intelligenz ist, aber die Auflistung, die du jetzt gebracht hast und die ich auch so ein bisschen ergänzt habe, zeigt ja schon, wie umfassend das Thema ist. Ja. Und die menschliche Intelligenz versetzt uns in die Lage, das ist vielleicht ein Weg, wo man die Frage beantworten kann, was sind die Pros und was sind die Kontras. Die menschliche Intelligenz ermöglicht uns, so zu leben, wie wir das tun. Also wir können uns in der Umgebung orientieren, wir können Maschinen bedienen, wir können uns ernähren, wir können uns fortpflanzen und so weiter und so weiter und so weiter. Das mit dem Fortpflanzen ist deshalb wichtig, weil es dazu beiträgt, dass die Menschheit am Leben bleibt. Das heißt, wir können alles dafür tun, dass unsere Spezies erhalten bleibt. Wir müssten übrigens eigentlich auch mal über Evolution sprechen. Ja, fällt mir in dem Zusammenhang ein.
Direkt auch.
Das wäre auch mal ein ganz interessantes Thema. So, und das können wir. Und unsere Intelligenz ist eben darauf ausgerichtet, unser Leben aufrechtzuerhalten und hat viele zusätzliche, bietet viele zusätzliche Möglichkeiten. Zum Beispiel künstlerisch tätig zu sein, kreativ tätig zu sein und Neues zu erschaffen. Und die Pros, und jetzt komme ich wieder zu deiner Frage zurück, die Pros sind, dass wir heute mit der künstlichen Intelligenz ganz, ganz viele von diesen Eigenschaften, die die menschliche Intelligenz hat, inzwischen auch mit einer Maschine erledigen können. Hm. Und warum ist das ein Pro? Naja, viele mühsame Dinge, die bei denen Menschen sehr, sehr lange brauchen, das können künstliche Intelligenz inzwischen viel, viel schneller. Da sind wir aber auch gleich beim Kontra, weil zum Beispiel ein ganz wichtiger Bereich, die Sozialwissenschaft oder überhaupt die Buchwissenschaften. Sozialwissenschaft ist eine davon. Die Buchwissenschaften haben ja als Aufgabe, ganz, ganz viel Literaturrecherche zu machen. Das heißt, eine wichtige oder also vielleicht sogar der Kernbestandteil geisteswissenschaftlichen Arbeitens bei den Buchwissenschaften ist, mit Büchern zu arbeiten und zu recherchieren, Texte zusammenzufassen, sie also vorher natürlich zu lesen, sie dann zusammenzufassen und eben insgesamt mit Texten zu arbeiten. Das kann KI viel, viel, viel schneller. Mhm. Viel schneller. Da ist ein Faktor von 1000, 10.000 Mal so schnell oder noch viel schneller. Das heißt, dieses ganze Mühsame, was man in diesen Bereichen bisher machen musste, sich da durchwühlen durch die Texte, um das irgendwie zusammenzufassen und dann damit arbeiten zu können, das braucht man heute nicht mehr so zu machen. Das machen KIs, das machen die auch schneller. Mhm. Ein weiteres Pro ist, dass die alltäglichen Aufgaben des Übersetzens, also es geht jetzt nicht darum, Romane möglichst getreu zu übersetzen, sondern erstmal Kommunikation zu ermöglichen. Das geht mit KI super schnell. Mhm. Apple hat jetzt neu rausgebracht die Möglichkeit, dass in Echtzeit übersetzt wird. Und es ist in Deutschland, glaube ich, noch nicht freigeschaltet, aber das eröffnet ja auch völlig neue Möglichkeiten. Und schriftlich geht das ja jetzt schon sehr, sehr schnell. Also das sind alles so Dinge, wo KI enorme Vorteile bringt. Oder ganz allgemein, wenn es darum geht, Datenaufbereitung, was auch sehr mühsam ist, das geht mit KI alles auch viel schneller. Und ein weiteres Pro ist, dass die KI, je nach System natürlich, in Bereiche vorstößt, die Menschen nicht mehr so bewältigen können. Wenn es um sehr, sehr große Datenmengen geht, wenn es darum geht, diese Datenmengen sehr schnell zu bearbeiten, dann sind KIs inzwischen tatsächlich besser. Mhm. Also es gibt Expertensysteme in der Medizin. Ich meine bei Brustkrebs zum Beispiel, da sind die Diagnosen der Expertensysteme, also speziell trainierter KIs, immer besser als die Diagnosen, die Trefferquote der besten Ärzte. Also die KI diagnostiziert besser. Wenn du also die Wahl hast, zwischen einem Expertensystem bei der Diagnose Brustkrebs oder einem Experten, also ein Menschen, ein Arzt und eine Ärztin, egal, nimm das Expertensystem. Die Trefferquote ist dort besser. Und es ist nicht nur bei Brustkrebs, es ist auch bei vielen anderen Erkrankungen inzwischen der Fall. Also in der Medizin, in der Diagnostik sind Expertensysteme, speziell trainierte KIs, inzwischen von der Trefferquote besser als die Menschen.
Ist ja auch eine Gefahr. Wie ist es denn zum Beispiel bei Krankheiten mit der Psyche? Ich meine, klar geht man zur Therapie, führt Gespräche, aber was ist, wenn man da die KI einsetzt?
Ja, da habe ich tatsächlich im Frühjahr auf einer Tagung einen Vortrag gehört von einem Psychologen, der etwas über die 10 Mythen der Psychotherapie erzählt hat. Und einer dieser Mythen war eben Thema KI. Mhm. Und so wie er das erzählt hat, ich komme jetzt nicht aus dem Bereich, ich kann das nicht einschätzen. Ich glaube aber, dass er keinen Unsinn erzählt hat und es klingt für mich glaubwürdig, dass die KI inzwischen vom Therapieerfolg her genauso gut ist wie Therapeuten. Mhm. Also es macht inzwischen wohl keinen Unterschied mehr, ob du tatsächlich mit einem Therapeuten arbeitest oder mit einer KI. Was wohl immer noch einen Unterschied macht, ist, ob du der Person gegenüber sitzt oder ob du es quasi per Videokonferenz oder so machst. Aber wenn du es per Videokonferenz machst, spielt es keine Rolle, ob es eine KI ist oder ein Mensch. Mhm. Und das klingt für mich deshalb auch sehr plausibel, weil die KIs inzwischen ja, ich meine, man hat ja die Stimme jetzt gehört, die sind ja inzwischen so gut, dass sie ja wirklich menschenähnlich oder menschlich, also nicht menschenähnlich, die klingen ja wie ein Mensch. Und wenn du das kombinierst mit entsprechenden Avataren, also mit Gesichtern, die dann künstlich erzeugt werden und die Mimik und so weiter, das funktioniert ja alles inzwischen sehr gut sogar auf sehr hohem Niveau, dann hast du, wenn man diese Technik kombiniert, das Gefühl, du sitzt in einer Videokonferenz einem Mensch gegenüber. Du kannst es nicht mehr unterscheiden. Und was die KI auch kann, also das kann auch ChatGPT, ist ja dein Gesicht zu erkennen. Im Sinne von deine Mimik, nicht nur dein Gesicht, sondern auch deine Mimik. Ja. Es kann erkennen, ob du traurig bist, ob du fröhlich bist, ob du müde bist oder nicht. Es kann an deiner Stimme erkennen, wie du gerade drauf bist, wenn es ein bisschen trainiert ist auf dich. Das heißt, es kann viel, viel mehr als ein Therapeut. Weil natürlich kann ein Therapeut auch auf deine Mimik eingehen. Wenn so ein Therapeut aber 8 Patienten am Tag hat und das die ganze Woche lang, dann sich immer wieder neu auf diesen Patienten einzustellen, das ist sehr herausfordernd. Mhm. Und ich glaube, Therapeuten haben mal gute und mal schlechte Tage. Die KI hat immer einen guten Tag. Die kann das immer gleich gut. Und die weiß auch ganz genau, was du das letzte Mal gesagt hast, weil die merkt sich das. Von daher wird, glaube ich, recht bald das Thema Diagnose bei Ärzten, psychologische Betreuung, insbesondere bei, sage ich mal, so im Erstkontakt, wenn es um Anamnese geht, also wie erstmal den Fall aufnehmen und zu gucken, was ist eigentlich für eine Therapie sinnvoll. Da wird in Zukunft immer mehr KI eingesetzt werden.
Ist jetzt auch schon so, wenn man googelt, das Erste, was angeboten wird, ist schon die KI, die was vorschlägt, was meistens auch das Beste ist, was man dazu finden kann. Viele Menschen haben natürlich oder haben Angst, natürlich ihre Jobs auch zu verlieren.
Berechtigt.
Also es gibt viele, ich habe im Synchronbereich Freunde, im Hörbuchbereich, Autoren, was auch immer. Also die haben natürlich Angst und hoffen da auf neue Gesetze, die da dem einen Riegel vorschieben.
Ja,
Wie stehst du dazu?
Das wird nicht kommen. Also das ist leider, die Situation ist leider so. Das ist genauso wie mit den Pferdekutschen und den Autos. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte vom Eisernen Gustav kennst. Mhm. Der Eiserne Gustav, der dann damals von Berlin auch, da gibt es ja auch einen schönen Film drüber, der dann damals von Berlin mit seiner Pferdekutsche nach Paris gefahren ist, um gegen die Automobile zu demonstrieren, die ihm seinen Job weggenommen haben. Mhm. So, wir wissen alle, wie diese Geschichte geendet ist. Und wir wissen auch alle, wie die Entwicklung war bei dem Copyright, bei dem Verlagswesen und bei dem, vor allen Dingen bei den Musiklabels. Das Thema ist durch. Also da muss man ganz realistisch sein. Bei den Musiklabels war es lange Zeit so, dass die sich gewehrt haben. Apple hat damals einen Riesenkampf geführt und Spotify auch, um Musik streamen zu können. Du kennst wahrscheinlich die Geschichte oder hast das selber erlebt, CDs, so, die dann irgendwann kopiergeschützt waren, die du nicht mehr im Computer abspielen konntest. Dann gab es natürlich Software, um das zu knacken, die ich auch genutzt habe, weil ich habe die CD gekauft und ich habe sie gekauft, um sie zu digitalisieren und über meinen iPod zu hören. Und ich habe gedacht, hallo, ich kaufe hier ein Produkt und kann es nicht nutzen. Natürlich habe ich das schwarz kopiert. Und das war illegal. Und man muss sich mal vorstellen, wie bescheuert das war. Und es waren Gesetze, die Musiklabels durchgedrückt haben, um ihr Geschäftsmodell, was aber völlig überholt war, noch künstlich am Leben zu erhalten. Und das ist genauso, so traurig das für die Branchen ist, aber du wirst irgendwelche Standard-Illustratoren wirst du nicht mehr brauchen. Mhm. Du brauchst die Leute nicht mehr. Bitter für die, aber wer jetzt, ich meine, so Alltagsgeschäft, einfache Illustrationen für irgendwelche Magazine oder so, diese Leute brauchst du nicht mehr. Mhm. Das macht KI viel schneller und viel billiger. Mhm. Ist leider so. Also es tut mir um die Leute leid, ich will da auch nicht missverstanden werden, aber man muss dem ganz, ganz klar ins Auge gucken. Du brauchst auch keine einfachen Webprogrammierer mehr. Also die Phase, wo du den Hof-, Wald- und Wiesenprogrammierer brauchst, der da irgendwie deine Webseite aktualisiert, das brauchst du nicht mehr. ChatGPT kann in allen Programmiersprachen programmieren. Mhm. In allen. Sag ihm, was du willst und sag ihm, welche Programmiersprache, dann hast du Sekunden später den Code. Fertig. Da brauchst du keinen Also du brauchst immer noch Spitzenleute, die sich durch besondere Fähigkeiten auszeichnen. Aber die Feld-, Wald- und Wiesenprogrammierer, Illustratoren, Fotografen, Report brauchst du alle nicht mehr.
Ich meine,
leider.
Ja, leider. Das ist leider so.
Ach, so ist es.
Kann auch uns natürlich betreffen, dich auch als Dozent irgendwann möglicherweise.
Ja, auch das ist auch etwas.
Auch als Podcast oder
natürlich.
Was auch immer.
Ich in dem für die Vorbereitung hier habe ich in einem Buch gelesen, da schrieb dann der Autor am Schluss, natürlich wird es früher oder später, und mit früher reden wir über Monate, mit später reden wir über weniger Jahre, wird es natürlich so sein, dass es die ersten Filme gibt, die vollständig KI produziert worden sind. Weil das viel, viel billiger ist und weil du viel flexibler bist. Und da, es macht bei der, also jetzt macht es schon kaum noch Sinn, für eine Produktion 200 Millionen Euro aus, oder Dollar auszugeben.
Es gab ja, wir kommen nachher auch noch mal zu Filmen, es gab einen Film, der hieß Late Night with the Devil. Toller, innovativer Horrorfilm, gefällt mir richtig, richtig gut. Toller Film, wirklich. Es gab zwei Einblendungen, Bildereinblendungen, weil es auch um eine Late-Night-Show geht, die von KI hergestellt wurden. Da war der Aufschrei total groß. Den Film boykottieren wir, weil zwei KI-Bilder genutzt wurden. Also dann, aber ich kann natürlich den Aufschrei verstehen, die Angst gerade auch bei diesen Schaffenden, dass irgendwann der Job nicht mehr benötigt wird. Aber der Laufe der Veränderung der Wissenschaft, Veränderung der Industrie hat schon oft Jobs gekostet.
Ja, immer. Ja,
immer, schon immer.
Immer.
Und das wird immer weitergehen.
Und es hat immer wieder neue Jobs gegeben. Und es wird auch dieses Mal so sein, dass bestimmte Jobs einfach nicht mehr gebraucht werden und neue Jobs eben kommen. Das war immer so. Es gab immer diese Veränderungen mit der Industrialisierung, mit der Verstädterung, mit der, was weiß ich, es gab immer wieder neue Anforderungen. Und zu glauben, man hat jetzt einen Beruf gelernt und übt diesen Beruf die nächsten 40, 50 Jahre aus, das ist völlig naiv. Es gibt Untersuchungen, die sagen, dass man in der Zukunft wahrscheinlich im Schnitt 10 verschiedene Berufe ausüben wird. Und KI wird halt ganz viele Dinge ersetzen. Das ist auch etwas, was bei uns im Fachbereich, also das ganze Beratungsthema, wird durch KI eine völlig andere Dimension erreichen. Dieses Mensch-to-Mensch-Beraten und da sitzt du, holst dir einen Termin oder vorher musst du dir einen Termin holen, setzt dich dahin, dann gehst du da in irgendein Büro, dann sitzt da jemand, der berät dich. Das wird aussterben, das wird man nicht mehr machen, weil du dann jetzt ja schon dich durch ChatGPT beraten lassen kannst. Und dann kommt immer dieses Argument, ja, man braucht doch den Menschen und man braucht doch hier. Ja, aber wenn es dir nachts schlecht geht oder wenn ein alter Mensch, das ist ja oft bei Senioren auch ein wichtiges Thema, wenn alte Menschen einsam sind und vielleicht auch müde, und man sollte sich nicht wundern, wie fit die Seniorengeneration mit Computern ist, wenn die ChatGPT nutzen und da einen Gesprächspartner haben und ChatGPT sich die Geschichten merkt und zum Beispiel auch merkt, dass du anfängst, dement zu werden und dich kognitiv unterstützt, dass deine Demenz begleitet wird, was der schon kann, also was ChatGPT schon kann, dann ist das etwas, was die Lebensqualität der Leute erheblich verbessert. Und zwar ohne, dass sie irgendwo hingehen müssen. Mhm. Und es wird für die junge Generation, die ja sowieso die ganze Zeit vorm Handy hockt, warum sollten die anrufen und irgendwo hingehen, wenn sie sofort ihre Antwort bekommen und sofort einen Avatar haben, der ihnen sagt, Mensch, hier, guck mal.
Es sind doch nicht nur die alten Menschen, die einsam sein können, gerade auch junge Menschen, die ja noch mehr den Zugang auch zu der KI haben. Für die ist das tatsächlich ein täglicher Begleiter auch geworden. Reden gleich über auch einen Film, wo das so vorkommt.
Ganz kurz vielleicht noch bei den jungen Menschen. Corona war da auch ein ganz schwerer Einschnitt. Der hat dazu beigetragen, dass viele junge Menschen sehr, sehr einsam geworden sind und auch viele von denen aus dieser Einsamkeit gar nicht mehr so richtig rauskommen. Es ist einfach gewohnt sind, jetzt viel über Bildschirm zu machen. Und die nutzen KI natürlich.
Was ich vorhin noch ansprechen wollte, eine Berufssprache, ich habe es ja gesagt, ich habe Freunde im Synchronbereich.
Ja.
Irgendwann, in nicht allzu ferner Zukunft, wird es wahrscheinlich so sein, dass man, wenn man einen Film auf Deutsch oder eine Serie auf Deutsch schauen will, dass man die Original, in Anführungsstrichen, Stimme des Schauspielers dann künstlich quasi ins Deutsche überträgt. Ja. Und dass
die Lippen vielleicht noch synchron sind.
Dass die Lippen noch synchroner sind, als sie ohnehin schon sind. Ja. Klar, also das wird auf jeden Fall so passieren. Und die Frage ist es wirklich das, was man will? Oder das ist halt dann, die muss jeder für sich entscheiden. Aber ich glaube, so wenn man sich irgendwann dran gewöhnt hat, so schlimm das klingt, dann würde man das wahrscheinlich einem Synchronsprecher, Synchronsprecherin wahrscheinlich bevorzugen. Schwierige Frage. Gerade wenn man da in dem Bereich auch noch viele Freunde hat.
Also ja, ich glaube, wenn man da viele Freunde hat, ich habe auch Freunde aus dem kreativen Bereich. Es ist einfach ganz stumpf eine Entscheidung des Marktes.
Ja.
Wenn du durch den Einsatz von Tools, KI oder sonst irgendwas, völlig egal, wenn du durch den Einsatz von Tools den Preis reduzieren kannst, die Kosten reduzieren kannst, bei gleichem Wert oder vielleicht sogar noch bei reduzierten Kosten einen Mehrwert generieren kannst, also zum Beispiel, dass die Lippensynchronität noch besser ist, dass der Text noch besser passt, also dass der Schauspieler oder die Schauspielerin dann tatsächlich Deutsch sprechen im Film. Warum sollte man das machen? Es wird dann immer noch Puristen geben oder Traditionalisten, wie damals beim Eisernen Gustav, die dann trotzdem noch Pferdedroschke gefahren sind oder trotzdem noch geritten sind. Auch heute gibt es ja Leute, die mit der Pferdekutsche fahren. Das hat aber dann eher so, sag ich mal, so einen Vergnügungspark-Charakter. Das hat dann eher so was, ja, Historisches. Aber das wird alles wegfallen.
Das war Stephen Hawking, glaube ich. Das muss 2013, 2014 gewesen sein, da hat er gesagt, dass er die KI als Bedrohung für die Menschheit sieht. Also und die KI möglicherweise irgendwann das Ende der Menschheit einleiten würde. Nicht unbedingt in dem Sinne, dass sie irgendwann die Kontrolle übernehmen. Ich freue mich schon gleich, wenn wir über die Filme sprechen. Sondern aber auch, dass es in Zukunft sein wird, dass die Maschinen die Menschen ja von der Arbeitswelt auch von dem Arbeitsmarkt verdrängen werden.
Und das wird
in den Bereichen passieren. Und
dann,
wie du es gesagt hast, wahrscheinlich wird es so sein, dass wir mehrere kleine unterschiedliche Jobs machen müssen, die KI noch nicht übernimmt. Oder übernehmen kann.
Ja, man muss halt gucken, wie sich das entwickelt. Also es ist ziemlich sicher so, ich habe jetzt die Zahl für Deutschland nicht im Kopf, prognostiziert sind deutlich über 1 Million Arbeitsplätze, wahrscheinlich sind es sogar noch mehr. Mhm. Meine Frau berichtet mir aus ihrer Arbeitswelt, die arbeitet in der freien Wirtschaft, bei ihr in der Firma nutzen sie ChatGPT jeden Tag zum Bearbeiten von E-Mails. Und sie kriegt es selber mit, weil sie auch im Bereich Digitalisierung, Prozessoptimierung und so weiter arbeitet, dass die Excel-Welt einfach stirbt. Das macht man heute nicht mehr. Man hat Tools, die KI unterstützt sind und damit Prozesse optimiert und man quält sich nicht mehr mit irgendwelchen Excel-Tabellen. Mhm. Das heißt, zum Beispiel das gesamte Controlling, also das, was in Firmen, diese Finanzströme und Kosten und so weiter, diese ganzen klassischen Controller-Jobs, die an Excel-Tabellen sitzen oder irgendetwas machen, braucht man nicht mehr. Mhm. Das stirbt aus. Und so wird es in ganz, ganz vielen Bereichen sein. Und auch in der Lehre wird es so sein, dass wir uns überlegen müssen, als Lehrende, sei es an der Hochschule, sei es an der Schule, was in Zukunft unsere Aufgabe sein wird. Mhm. Und wie wir das machen und wie wir damit umgehen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Veränderungen sind ja jetzt schon da, dass wir in 10, 15, 20 Jahren völlig anders funktionierende Hochschulen haben. Da bin ich mir ganz sicher.
Ja, also gerade, also in der Schule fängt es ja schon an.
Ja.
Ja, in der Schule mit Hausaufgaben, Lernen, in dem Sinne in den Hochschulen natürlich Hausarbeiten, bis dann auch, wenn man promoviert, Doktorarbeiten, was auch immer.
Also schriftliche Prüfungen zum Beispiel ist so ein Thema, wo man ganz klar sagen muss, es ist eigentlich durch. Also eine Klausur kann man noch machen, also wenn man wirklich sowas hat, wie du sitzt irgendwo unter Aufsicht, musst da irgendwas liefern, das geht. Aber alles, was mit Hausarbeiten, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Doktorarbeiten zu tun hat, das ist nicht mehr so wie früher. Wir wehren uns noch dagegen, weil wir, sag ich mal, so ein gewisses Beharrungsvermögen haben und einfach noch keine gute Idee haben, wie man das ändern kann. Mhm. Würde ich jetzt mal so sagen, das mögen manche Kolleginnen und Kollegen anders sehen, aber nach meiner Meinung, das ist jetzt meine Meinung und die sage ich jetzt auch sehr, sehr, sag ich mal, ungeschönt und deutlich, ist das Thema klassische Doktorarbeit, klassische Bachelor- und Masterarbeit durch. Also die Idee, die bisher damit einherging, man strukturiert den Text, schreibt den Text selber, recherchiert und so weiter, das braucht man so nicht mehr. Ja. Und ich habe auch schon gelesen, dass an manchen Unis, an den geisteswissenschaftlichen Lehrstühlen massiv Personal eingekürzt wird, weil eben zum Beispiel diese ganze Literaturarbeit, diese ganze Bucharbeit, braucht kein Mensch mehr. Da drückst du bei ChatGPT oder irgendeine andere KI, sagst du, mach mal bitte und dann macht er das.
Ja.
Und das funktioniert verblüffend. Ich habe zum Beispiel, ich werde immer wieder, wenn ich Vorträge halte, ich halte ja gerne populärwissenschaftliche Vorträge, und kommt immer so diese Frage, schick mir mal einen Abstract. Und das ist etwas, das ist mir immer wahnsinnig schwer gefallen. Mhm. Wie soll ich meinen Vortrag zusammenfassen? So, ich habe einen Vortrag von einer Stunde, habe diese ganzen Ideen im Kopf und es fällt mir, ich kann das halt nicht so gut, das zusammenzufassen. Was ich jetzt seit einiger Zeit mache, ist, ich habe meinen Vortrag als PDF, lade den bei ChatGPT hoch und sage, fass mir den zusammen in so und so viel Sätzen. Mhm. Das dauert 30 Sekunden, steht da eine Zusammenfassung, wo ich sage, oh geil, nehme ich so. Dann ändere ich vielleicht oder nehme es nicht so und ändere vielleicht noch ein Wort. Und dann fragt mich ChatGPT, soll er es formaler machen, soll er es ein bisschen reißerischer machen, soll er so oder so? Und dann sage ich, nee, will ich so nehmen oder mach mal so. Und dann ist das fertig. Das ist eine Sache, die mich 2-3 Minuten kostet. Früher habe ich Ewigkeiten daran gesessen und war mit meinem Ergebnis dann nicht zufrieden. Und das ist bei Bachelor- und Masterarbeiten auch so. Ich habe meine Diplomarbeit damals und meine Doktorarbeit, ich habe Stunden an diesem Text gesessen und gemacht und getan. Die Mühe würde ich mir heute gar nicht machen.
Lass uns jetzt zu den Filmen kommen, denn wir sind ja auch schon in Überlänge, sind schon über der halben Stunde. Aber trotzdem ein paar Filme, gerade bei dem Thema gibt es ja wirklich Klassiker. In den 80ern schon etliche Filme, auch davor schon, aber gerade in den 80ern ein paar Klassiker, die sich mit dem Thema beschäftigt haben und die irgendwie ja schon sehr, sehr weit in die Zukunft geblickt haben damals. Als Beispiel Blade Runner. Den schon gesehen?
Klar.
Ja, der ist von 82, glaube ich. Und der spielt ja im Jahr, der erste Teil zumindest, gibt ja auch Blade Runner 2049, übrigens auch sehr gutes.
Ja.
Aber der spielt im Jahr 2019. Gut, nicht ganz getroffen. Replikanten gab es da noch nicht in dem Sinne, aber trotzdem erschreckend, sowas wie Blade Runner, oder? Wenn man davor in die Zukunft blickt. Oder Terminator, auch das natürlich als
Terminator,
Beispiel.
Auch
in dieser Zeit.
In dem einen Buch, was ich gelesen habe, wird Terminator, also beziehungsweise Skynet, immer wieder als Beispiel aufgenommen, wenn es um die Frage geht, wie bedrohlich ist KI.
Ja.
Und dann ist Skynet so das Paradebeispiel für eine KI, die aus Selbstschutz, die hat gemerkt, die Menschen bedrohen die Existenz, dass dann daraus diese Idee kommt, die Menschheit zu vernichten.
Ja. Auch John, auch ein Film aus dem Jahrzehnt.
Ja, genau. Aber was noch viel spannender ist, weil es noch viel älter ist und aus meiner Sicht noch prophetischer, ist Colossus.
Ja. Da haben wir, glaube ich, in meinem Podcast auch schon mal über Colossus geredet.
Ja. Das ist ein krasser Film, weil der so uralt ist und diese ganze uralt Computertechnologie einsetzt, die damals wahrscheinlich schon für ultramodern gehalten haben. Also es ist auf der einen Seite sehr, sehr anachronistisch, wenn du eben heute siehst, wie Computer aufgebaut sind. Auf der anderen Seite ist es total prophetisch, wie sich die Geschichte entwickelt und welche Problematiken sich daraus entwickeln. Und das Bedrohungsszenario von KI halte ich für sehr plausibel. Also man muss sich sehr genau Gedanken machen, wie das ausgeht. Und worüber wir heute auch nicht gesprochen haben, ist das Thema KI und Bewusstsein.
Ja.
Und wir haben auch noch gar nicht darüber gesprochen, wie KI eigentlich funktioniert.
Ja, das wäre vielleicht auch mal ganz wichtig am Anfang gewesen.
Hätten wir vielleicht auch noch, vielleicht müssen wir noch mal über dieses Thema sprechen, weil nämlich der Zusammenhang zwischen KI und Neurowissenschaften extrem spannend ist. Also eigentlich müssten wir da nochmal drüber reden.
Lassen Sie in der nächsten Folge das Thema nochmal, wie funktioniert eigentlich KI?
Genau.
Und daher ja auch so dann gleich mit ein, zwei Filmen diese Ausgabe beenden.
Ihr gerne.
Ja, es gibt nämlich auch positive Filme zum Thema KI, auch aus den 80ern. Für mich meine allererste Berührung mit künstlicher Intelligenz, die ich damals noch nicht so nannte, wahrscheinlich niemand noch so nannte, ein Film, den ich weiß, gar nicht weiß, ob du den willst, mein Lieblingsfilm aus meiner Kindheit, Nummer 5 lebt. Von dem schon mal was gehört?
Ja.
Ja, das ist ein Film mit einem, ich glaube auch mit 85, 86, mit einem kleinen Roboter.
Ja, Nummer 5. Der einen Blitzschlag gekriegt hat und dann,
Und dann quasi ein eigenes Bewusstsein entwickelt und lernt.
Ja.
Wie auch dann die Bücher so ganz schnell
durchblättert. Ja.
Das war ein ganz, ganz toller Film. In der Moderne natürlich Matrix. Das natürlich auch ein erschreckendes Beispiel.
Ja, wobei Matrix passt tatsächlich sehr gut. Eigentlich, wenn wir dann das nächste Mal über Neurowissenschaften und KI sprechen, passt Matrix eigentlich sehr gut das nächste Mal.
Lass uns Matrix das nächste Mal. Ja. Aber dann gebe ich zum Abschluss dir noch einen Film mit, den du vorhin so halb angerissen hattest. Und zwar hast du schon mal von dem Film Her gehört. Her.
Ja, habe ich. Ich glaube, der ist auf irgendeiner meiner Streaming-Listen.
Aber noch nicht gesehen. Wunderbar, aber auch dramatischer Film mit Joaquin Phoenix von Spike Jones.
Ja.
Der ist ein einsamer Mensch und der beginnt eine tolle Unterhaltung mit einer KI, mit einer weiblichen Stimme, gesprochen übrigens von Scarlett Johansson.
Mhm.
Und ja, da entsteht eine große Liebe. Das ist sozusagen ein Liebesfilm zwischen einem einsamen Menschen und einer KI.
Ja, und ich glaube, solche Sachen kommen auch jetzt schon vor. Also in der Realität, dass Leute sich in die KI verlieben. Ja, also es bleibt in jedem Fall spannend. Und gucken wir mal, wie sich das alles weiterentwickelt.
Dann lass uns nächstes Mal drüber reden. Wie funktioniert eigentlich KI und was hat Matrix auch damit zu tun? Ganz spannend. Und lass uns doch den Abschied wieder sprechen von ja, unserem ChatGPT. Wir sind jetzt am Ende des Podcasts angekommen. Die Infos hastelst du ja schon zu dem Podcast. Wir haben heute über künstliche Intelligenz gesprochen. Du musst jetzt die Abschiedsworte sprechen, dich auch im Namen von uns beiden bei den Hörenden verabschieden und auch nochmal deine Einschätzung zu KI geben und dann auf die nächste Folge hinweisen, wo wir über ein ähnliches Thema sprechen werden.
Alles klar, das mache ich gerne. Das war's für heute von uns bei Science und so, Wissenschaft küsst Kultur. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Ich bin Shaggy Schwarz und an meiner Seite war Professor Dr. Sacha Skorupka. Unsere Einschätzung zur künstlichen Intelligenz ist, dass sie uns unglaublich viele Möglichkeiten bietet, aber auch verantwortungsvoll genutzt werden muss. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn wir ein ähnliches, spannendes Thema unter die Lupe nehmen. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, das passt so für dich.
Das passt gut, oder?
Ja, super.
Tschüss.
Tschüss.